Guten Morgen, ich lese den Predigttext für die den Bibeltext für die Predigt. Der steht in Johannes 6, die Verse 25 bis 35 und 48 bis 59. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte.
Matze hat es schon gesagt, wir sind in dieser Reihe über diese Ich-Bin-Worte von Jesus, also im Prinzip, wo Jesus sich selbst vorstellt und sind heute bei dem Nächsten angekommen. Also wir hatten schon, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben in den letzten Wochen. Und wir gucken uns diese Ich-Bin-Worte aus einem ganz bestimmten Grund an, weil wir nämlich glauben, also gerade so in der Vorbereitung zu Ostern, also dieses große zentrale christliche Fest, weil wir nämlich glauben, dass Kirche und dieser christliche nicht in erster Linie was zu tun hat mit bestimmten Ideen oder Systemen oder Lehrsätzen oder ja, Gedanken sich über was machen, sondern in erster Linie hat es was zu tun mit einer Person. Nämlich zu sehen, wer ist dieser Jesus? Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit bei diesen Ich-Bin-Texten. Und auch hier ist es ein sehr interessantes Gespräch, was wir sehen. Wer ist dieser Jesus? Was meint er damit, wenn er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt? Und deswegen gucken wir uns das an, um ihn besser kennenzulernen oder überhaupt kennenzulernen und zu gucken, wer ist das eben. Und das ist ja bei Jesus gar nicht so anders als bei anderen Leuten. Sehen wir auch ein bisschen im Text, da spricht man mal aneinander vorbei. sich wirklich zu verstehen und zu verstehen, was er da sagt und wer er wirklich ist. Also es gibt ja immer erstmal so dieses Abchecken. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mich kennenlernt, dann würdet ihr erstmal mein Äußeres sehen und sagen, ah ja, Westeuropäer, deutschsprachig, also so halbwegs deutsch mit hessischem Slang manchmal, grüne Augen, 1,80 Meter, durchtrainiert, voll in Form, haha. Und wenn ihr dann mit mir sprecht, findet ihr mehr heraus, also was ich so mache, meine Hobbys, oder dass ich verheiratet bin, 3 Kinder habe, in Bahrenfeld wohne, was ich arbeite, wirklich viel. Und ja, nicht, was mich ausmacht, was ich liebe, was ich, ja, was ich hasse wirklich, was ich nicht mag, ja, wer ich wirklich bin. Und das dauert schon eine Weile, einen Menschen richtig kennenzulernen. Also könnt ihr meine Frau fragen oder meine Kollegen, könnt ihr sich selbst überhaupt kennenzulernen, ist ja schon Abenteuer genug. Und wenn das schon bei gewöhnlichen Leuten so ist, ja, wie mir, wie viel mehr ist das bei Jesus so? Den kennenzulernen, dass ja, der so eine zentrale Rolle in der Weltgeschichte gespielt hat, der so viele Menschen inspiriert, verändert hat, aber auch so viel Widerstand hervorgerufen hat und immer wieder auch instrumentalisiert wurde für eigene Zwecke. Wie können wir den denn kennenlernen? Und ja, wir glauben, dass diese Ich-Bin-Texte dafür ein ganz guter Weg ist, dann reinzugucken. Und schauen wir uns das heute mal an. Was sagt Jesus da, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens? Und ich habe 3 Gedanken so im Text, die ich mit euch anschauen will. Das ist einmal der erste Gedanke, wir haben Hunger. Ja, da ist ein Hunger. Der zweite ist, wir versuchen, uns selbst satt zu machen, satt zu kriegen. Und der dritte ist, wie Jesus uns eben satt macht. Also wir haben Hunger, wir versuchen, uns satt zu machen, satt zu kriegen und wie Jesus uns satt macht. Und bevor ich weiterrede, möchte ich noch mal kurz beten. Danke, Jesus, dass du Person bist, dass wir dich auch als Person, wie du mit Leuten redest, wie du ihnen begegnest, ja, dass wir dich kennenlernen können tatsächlich, dass wir das erleben können, wer du bist, dass es nicht nur eine abstrakte Idee ist, die sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat, sondern dass du wirklich real bist, da bist, erfahrbar bist, auch jetzt hier. Wir bitten dich, dass das passiert durch dein Wort, durch die Predigt, dass du sprichst und uns begegnest. Amen. Also wir haben Hunger. Was war die Situation, die wir hier gerade vorgelesen bekommen haben? Ein Tag, bevor dieses Gespräch stattgefunden hat in dem Text, ein Tag davor, lesen wir bei Johannes, da ist was Spektakuläres passiert, ein großartiges Wunder. Jesus hat viele Leute satt gemacht, das sogenannte Speisung der 5000, vielleicht schon mal gehört. Und die Leute waren begeistert. Was, Jesus, das kannst du aus 5 Broten und 2 Fischen so viele Leute satt machen? Die waren ja, so begeistert, dass sie ihn nicht mehr loslassen wollten. Die sind ihm hinterhergerannt. Ja, sie haben ihm zugejubelt. Er war ihr Star sozusagen. Und als Jesus sich sozusagen entzogen hat und einen einsamen Ort gesucht hat, haben sie ihn nicht locker gelassen, sind hinterher, wollten mehr von ihm. Und am nächsten Morgen fanden sie Jesus tatsächlich auf der anderen Seite dieses Sees, Tiberias. Vielleicht wart ihr ja mal dort in diesem Gebiet, also See Genezareth, des See Tiberias, auf der anderen Seite. Aber jetzt ist das Spannende schon mal. Das Erste, was wir sehen, Jesus begrüßt diese Leute nicht gerade herzlich. Er sagt nicht, ach schön, dass ihr wieder da seid, sondern er stößt ihnen erstmal vom Kopf. Er sagt, Leute, ihr habt nichts kapiert. Ihr habt nicht verstanden, worum es bei diesem Wunder ging. Ihr seht nur das Brot. Ja, ihr seht nur das, was ein Wunder passiert ist, dass ich Macht habe. Aber darum geht es gar nicht. Ihr braucht eine ganz andere Nahrung, nicht nur physisch, nicht nur euer Körper braucht Brot, sondern ihr braucht ein geistliches, unvergängliches Brot. Und dann entwickelt sich dieser interessante Dialog, der, ich glaube, Loriot hätte auch was draus stricken können, also wo ja wirklich, wo man denkt so, hey, treffen die sich auch mal oder reden die nur aneinander vorbei so? Und die verstehen einfach nicht, was Jesus da sagt. Was ich auch ganz gut nachvollziehen kann, weil was meint denn einer, der sagt, ich bin das Brot des Lebens? Das ist schon erstmal eine interessante Aussage. Aber Jesus macht ihm klar, ich spreche über was ganz anderes, als was ihr versteht. Ich benutze ein Bild, eine Allegorie. Und er spricht auch über einen ganz anderen Hunger, der nicht nur irgendwie ja, Appetit ist auf das nächste Essen, so, sondern einen geistlichen Hunger, einen Durst nach Leben, also richtig zu leben, Leben voll und ganz zu genießen, erfülltes Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was soll das für ein Hunger sein? Was meint er hier mit diesem Hunger, mit diesem Durst? Worüber redet er? Jesus sagt, es gibt ein zentrales, tiefes Bedürfnis in jedem Menschen. Keine Sache der Welt kann das irgendwie füllen. Ja? Nichts, was ihr irgendwie finden könnt, kann das füllen. Keine Beziehung kann diesen Hunger stillen. Ja? Kein Vater, keine Mutter, kein Kind, kein Partner, kein Erfolg, kein noch so großer beruflicher Erfolg, kein Ruhm, keine Macht, noch so viel politische Macht, kein Besitz, nichts auf dieser Welt. Ihr habt dieses Bedürfnis in euch nach was Unendlichem, nach was unendlich Großem, nach etwas Ewigen, Vollkommenen, letztlich nach Gott selbst. Und selbst wenn ihr vielleicht gerade sagt, vielleicht ist es Gott, vielleicht ist es was ganz anderes, ich glaube, ihr habt eine Ahnung von diesem Hunger. Und wir sehen immer wieder Beispiele dafür, also ob das jetzt Max Herres in diesem Lied, den Hunger da irgendwo mal endlich anzukommen, oder Filme. Ich habe mir jetzt mal wieder so einen Klassiker angeguckt, Absolute Giganten, die meisten von euch haben den vielleicht schon gesehen. Habe ich jetzt mal wieder angeguckt, aus den 90ern. Hamburger Jungs, Floyd, Rico, Walter, dicke Freunde, verbringen ihre letzte Nacht zusammen und es muss nochmal richtig krachen. Ja? Wir wollen richtig, was er auf dem Containerschiff anheuert. Und gegen Ende des Films, da fahren sie gerade über die Kölbrandbrücke, sagt Floyd so im eher angetrunkenen Zustand, die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, ist, wie ich von meiner Mutter an Silvester eine Wunderkerze bekommen habe. Der Himmel war voll mit Raketen und Feuerwerkskörpern, die explodiert sind und sprühten und es war laut. Aber ich hatte keine Angst, sondern ich hob meine Wunderkerze in den dunklen Himmel und habe sie wie wahnsinnig geschüttelt. Ich habe sie so doll geschüttelt, so wahnsinnig doll, wie ich irgendwie konnte. Oder noch doller, bis ich nicht mehr konnte und immer weiter besinnungslos und immer doller. Und ich war klein und die Wunderkerze auch. Aber ich war beim Größten und Unglaublichsten dabei, was ich je gesehen hatte. Das Tollste und Größte, was es gab. Und ich war dabei, ohne dass ich es wusste, dass ich irgendwas wusste. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder so etwas gemacht. So doll und kompromisslos und total. Ich glaube, ich habe auch nie wieder in meinem Leben irgendetwas erlebt, was so groß war und so gigantisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert, aber die drei sind ja irgendwie wie ein Sinnbild dafür geworden, für die Rebellion dagegen, dass das Leben einfach klein, langweilig und beschissen ist. Ja, das können die nicht, die wollen da raus, die wollen leben. Ja, der Film drückt wunderbar diesen Hunger nach echtem Leben aus. Und das ist ja auch schön, dass keine geile Nacht den Hunger irgendwie stillt. Ja, sie sehen sich nach etwas so doll und kompromisslos und total ist. Etwas, was so lebendig ist. Aber letztlich bleibt die Sehnsucht unerfüllt. Der tschechische Ökonom und Professor Thomas Sedlacek zeigt uns das in seinem Buch auf eine andere Art, die Ökonomie von Gut und Böse. Da sagt er, wir glaubten, die Befriedigung unserer Bedürfnisse würde uns Zufriedenheit bringen. An unserer historisch überreichen, zugleich aber überverschuldeten Gesellschaft können wir jedoch sehen, dass das ein Fehler mit weitreichenden Konsequenzen war. Die Nachfrage erzeugt schlicht neue Nachfrage. Das Angebot befriedigt unsere Ansprüche nicht, sondern erzeugt sie neu. Zudem wird die Nachfrage, das Bedürfnis, die Lust, die Begierde mit jedem neuen Angebot immer größer. Also er sagt im Prinzip aus ökonomischer Sicht dasselbe, dass es nie, nie, nie genug ist. Wir sind nie zufrieden. Da kommen Angebote, aber wir brauchen mehr. Da ist ein unstillbarer Durst nach neuen Erfahrungen, neuen Angeboten, mehr Erfüllung, mehr Glück. Wir haben Hunger. Riesenkohldampf auf Leben. Leben, mehr Leben. Und es reicht nie. In welchen Situationen merkt ihr diesen Hunger bei euch? Also wo merkt ihr, oh, ja, ich will mehr davon, aber der wird nie gestillt. Das reicht vielleicht ein paar Sekunden, Minuten oder vielleicht sogar einen halben Tag, aber dann mehr. Vielleicht fühlt ihr euch ja gerade an dieser Stelle, in diesem Moment, so wie so ein Verdurstender in der Wüste, der einen Eimer voll Sand vorgesetzt bekommt und sie sagt, warum, guten Appetit. Ja? Und ihr sagt, das wird nie funktionieren, das wird nie gestillt. Und Jesus sagt eben, wir haben diesen unstillbaren Durst und er ist nie gestillt, bis wir ihn treffen. Aber da gibt es ein Problem, und das sehen wir auch bei den Leuten hier im Text, die Jesus trifft. Wir sind zu oft ständig damit beschäftigt, diesen Hunger irgendwie versuchen zu stillen, um zu Jesus damit zu gehen, um es bei ihm zu finden. Und das ist der zweite Gedanke aus dem Text. Wir versuchen, uns selbst satt zu machen. Ich muss mal kurz was trinken. Entschuldigung. Satt machen. Also wir versuchen, das selbst hinzukriegen. Und wir sehen das bei dieser Volksmenge. Ja, sie haben Jesus gesucht, sie wollten zu ihm, sie wollten unbedingt bei ihm sein. Doch was wollten die eigentlich von ihm? Was wollten sie von ihm? Was haben sie sich erhofft? Also sie haben nur das Brot gesehen und seine Macht. Nicht wofür das steht. Ja, sie haben gesehen, wie Jesus ihren Magen füllen kann und sie ihre politischen Hoffnungen im Prinzip erfüllen könnte, aber nicht wofür Jesus steht, wer er wirklich ist. Ja, sie hielten ihn schon für einen, vielleicht einen großen Propheten, so einen neuen Mose, einen neuen Anführer, der das Heft in die Hand nimmt und endlich mal diese Römer, der das Volk zu neuer Blüte führt, der ihnen endlich ihr Zuhause so zurückgibt. Ja, das Land, wo Milch und Honig fließen, dass es ihr Land wieder ist. Ja, sie sahen in Jesus so eine Art Geheimwaffe, damit sie wieder in diese goldenen Zeiten gehen können, Reichtum und Größe erleben als Volk. Und letztlich hatten sie ihre eigenen Pläne und sagten, ja, Jesus, du bist eigentlich ganz gut dafür, mach mit, hilf uns dabei. Und das ist so interessant hier, wie Jesus da einfach die immer wieder vor den Kopf stößt und sagt, Leute, ihr habt zwar schöne Pläne, aber ohne mich, nicht mit mir. Ja, der macht es so klar es nur geht. Er ist nicht da, um ihre Ideen, Pläne und Programme zu erfüllen. Er wird ihnen nicht helfen, diesen Hunger zu stillen, wie sie ihn gerade stillen wollen. Er wird es ganz anders tun, auf seine Art, auf eine andere Art. Okay, so war das damals, so haben die das versucht. Die haben Jesus gesehen und dachten, oh, das ist jetzt unser Held. Mit dem werden wir wieder erfolgreich. Wie versuchen wir das heute? Wie versuchen wir uns satt zu machen? Michael Nast ist ein Autor, der schreibt in seinem Buch Generationsbeziehungsunfähig, was hier so ein bisschen diskutiert wird, ob das totaler Mist ist oder vielleicht doch manches war. Vielleicht kennt ihr es, habt ihr darüber das gelesen oder es ganz gelesen. Und er schreibt darüber, wie viele von uns versuchen, ein glückliches und erfülltes Leben zu finden. Und vor allem durch Konsum. Da sagt er, man hält die Stille nicht aus. Man will sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Vielleicht auch, weil man fürchtet, was einen da erwartet. Um diese Leere irgendwie zu füllen, wollen wir ständig etwas erleben. Berlin ist ein sehr gutes Beispiel. Also zum Glück sind wir in Hamburg, können wir ein bisschen Berlin-Bashing machen. Hier kann man jeden Tag ausgehen. Die Stadt ist die Partymetropole. Die Partyszene produziert ständig Ereignisse, in denen es etwas zu erleben gibt. Wir gehen feiern, trinken, zu viel oder nehmen Drogen, um irgendwie das Gefühl zu haben, auszubrechen, zu leben. Schreibt Michael Nast so als Beobachter. Wie versucht ihr das? Jetzt nicht auf die anderen, ja, die machen das so. Wie versuchen wir das? Wie versucht ihr das, euren Hunger zu stillen? Was ist euer Weg? Was ist euer Hunger? Wie wollt ihr den stillen? Am Freitag saß ich nachmittags im Büro an dieser Predigt und es war dieser herrliche Tag, 23 Grad, schönster Sonnenschein und alles schreit so in einem so, ja, raus, irgendwie in die Sonne, ans Wasser, genießen. Die Schanze war vollgepackt mit Leuten, angeregt Gespräche, Lachen, Straßenmusik. Ja, diese ganze Atmosphäre des schönen Lebens strömte so in die Fenster rein. Und ich saß da toll. Ich spür und leier hier mir was aus den Rippen. So. Und dann kommt noch eine Mail von Florian Richter, kennt vielleicht einer oder andere von euch. Ist bei uns in der Ausbildung sozusagen zum Pastor. Es arbeitet bei uns mit im Teamfeste. Und dann schreibt er noch so ganz nett, wechselt von Blaumann, Anzug und so weiter in Shorts, packt eure Mädels, Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen ein und ab an den Elbstrand. Sind schon mit einigen Leuten hier, alle anderen haben super Start ins Wochenende, Florian. Und cool, dass er es gemacht hat, also verstehe mich nicht falsch. Aber ich dachte im Moment, oh du Sack. Ja, ich sitze heute noch bis heute Abend, wenn die Sonne dann wieder weg ist. Oh, wenn ich doch nur da jetzt einfach entspannen könnte und den schönen Elbstrand genießen, die Sonne und das Wasser, und oh, das wäre so viel besser. Und das ist sehr offensichtlich, oder? Ich denke in dem Moment hier im Büro, Langeweile, schrecklich, tot, tote Hose. Und dort am Elbstrand, das ist das Leben. Oh, das ist schön, das wird mich glücklich machen, das ist herrlich. Ja, da kann ich meinen Durst nach Leben richtig stillen. Wie versuche ich das? Genuss. Ja, ich denke, wenn ich das nur genießen kann, wenn ich das dann geht es mir gut, dann habe ich den perfekten Tag, dann ist eigentlich alles gut, oder? Dann bin ich glücklich, lebendig. Wirklich? Ja, wie? Und das ist nur ein kleines Beispiel, das kommt auf ganz unterschiedliche Arten immer wieder zu machen. Vielleicht ist euch Genuss wurscht. Und ihr sagt, sollen die doch an den Elbstrand gehen? Ich habe meinen Erfolg heute. Ich werde meine Aufgaben mir sowas von gut erledigen, da werden die Leute gucken. Ja, keine Ahnung. Also ein bisschen überspitzt, aber vielleicht seid ihr überhaupt nicht diese Genussmenschen, sondern auf ganz anderen Wegen unterwegs. Oder ihr sucht es in Beziehungen. Ja, dass das euch erfüllt und glücklich macht. Und jetzt nochmal gezielt an die, ihr sagt, wir sind Christen, ganz ehrlich, und Frage an euch: Wollt ihr nicht eigentlich oft nur diese materielle Rettung von Jesus, dass er euch ein gutes, schönes Leben gibt, ein sorgenfreies Leben vielleicht, das angenehmes Leben, dass euch nicht so was richtig Schlimmes passieren wird, nur ja, dass er euch wirklich umsorgt und so dieses gute Leben gibt, dass er euren Plan erfüllt, ja, dass ihr ihn vor euren Karren spannen könnt und auch genug Tage am Strand, genug schöne Urlaube, Haus mit Garten, brave Kinder, tollen Job, was auch immer, ja. Wünscht ihr euch nicht auch von Jesus, dass er euch einfach dieses Brot gibt, das Brot, was ihr wollt, damit ihr satt werdet? Jesus, mach mich bitte glücklich, ja. Mach mich glücklich. Schreit es nicht die ganze Zeit sozusagen aus uns raus? Aber dass Jesus uns eben dieses Brot gibt, wie diese Leute damals, aber nicht, dass er das Brot ist. Wir wollen ihn dann nicht als Brot, wir wollen, dass er uns was gibt, dass er uns Erfüllung gibt, aber wir wollen nicht, dass er das selbst ist. Stillt ihr euren Hunger selbst und soll Jesus euch dabei helfen? Jesus sagt zu uns wie zu den Leuten damals, die ihn nicht verstanden haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht und ob ich es überhaupt richtig verstehe, aber er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Versteht ihr, was Jesus da sagt? Was machen wir jetzt damit? Wie können wir das denn bekommen? Also wie Jesus uns satt macht. Es ist ja echt ein interessanter Text, weil wenn wir uns das so durchlesen, Jesus hat erstmal Fans am Anfang. Am Ende hat er Feinde, am Anfang hat er Fans. Sie folgen ihm auf Schritt und Tritt, ja, sie jubeln ihm zu, sie würden vor seinem Hotel schlafen, keine Frage. Sie gehen überall hin, wo er ist. Er ist jetzt da, er hat sie in der Hand. Und dann fragen sie ihn, Vers 28, was für Dinge müssen wir denn tun? Was sollen wir tun? Sag's uns, wir sind bereit zu allem. Was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Ja, die sind gespannt, ja, wie so ein Bogen. Was sollen wir tun? Sag's uns. Wir machen alles, wir krönen dich zum König. Wir stellen dir ein Heer auf, wir bauen dir einen Palast, wir machen alles. Was sagt Jesus zu ihnen? Die Antwort ist doch interessant. Er sagt, das Einzige, was ihr tun könnt, ist zu merken, dass ihr nichts tun könnt. Hä? Nichts? Nicht ganz richtig, da steht ein bisschen was anderes. Er sagt, das Einzige, was ihr tun könnt, ist, vertraut mir. Okay, ja, glaubt mir. Glaubt dem, der gesandt ist. Okay, was soll das? Warum soll das wichtig sein? Was ändert das jetzt, diesem zu vertrauen, zu glauben? Jesus sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Und er sagt im Prinzip, ihr sollt nicht nur mit mir leben oder irgendwie für mich leben, sondern von mir leben. Also durch mich. Weil ich Gott gesehen habe, weil ich der Einzige bin, der Gott kennt, weil ich mit ihm face to face am Tisch saß, weil ich euch letztlich diese Gegenwart Gottes bringe, seine Nähe. Ich bin sein Sohn. Und wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater und ihr könnt aufs Engste mit ihm verbunden sein, ihr trefft ihn. Und wozu? Wozu sollen wir Gott treffen? Hä? Und Jesus sagt, weil ihr ohne Gott verhungert und verdurstet. Weil ihr ohne Gott sterbt, verkümmert. Weil eure Seele verdurstet. Weil nichts Bestand hat. Ihr könnt alles ausprobieren und versuchen, diesen Hunger zu stillen. Das wird euch leer zurück. Eure Seele wird verdursten. Ihr verkümmert ohne Gott, nichts wird euch erfüllen, ihr werdet leer sein und sterben. Also das ist letztlich kein schönes, angenehmes Ding, sondern das ist die Herausforderung von Jesus. Ihr braucht mich, um zu leben. Ohne mich werdet ihr sterben. Wie können wir das jetzt erleben? dass unser Hunger von Jesus gestillt wird. Wie werden wir wirklich satt? Okay, das sind jetzt Gedanken, aber wie passiert das? Vers 51, da sagt er, wir müssen ihn essen. Ihn essen? Kannibalismus? So, da steht, ja, wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Warum ihn essen? Und ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten, aber Jesus redet ja in einem Bild. Das ist eine Allegorie. Ich bin das Brot. Haben die gesehen, da steht kein Brot, sondern da steht Jesus. Ja, das ist ein Bild. Und wenn er sagt, ihr müsst mich essen dafür, was meint dieses Bild? Ja, das ist ein Brot, ist nichts, was man aus der Distanz einfach bewundert und anguckt. Ja, dann werdet ihr nicht merken, ob es ein gutes Brot oder ein schlechtes Brot ist. Ja, es ist nichts, ihr erfahrt seine Wirkung nicht, wenn ihr dort und guckt, ist es weich oder fest, ist es kross, ist es gut lang genug gebacken, ja. Ihr werdet es, also die Wirkung des Brots entfaltet sich nicht aus der sicheren Distanz. Wie erlebt ihr die Wirkung vom Brot? Wozu es gedacht ist? Ihr müsst es anfassen, ihr müsst es brechen, reinbeißen, kauen, schmecken, schlucken, verdauen und dann gibt es euch Kraft. Und dann lebt ihr davon, dann könnt ihr den Tag bestreiten, ja, mit einem guten Frühstück. So. Was heißt das jetzt? Was machen wir damit, mit diesem Bild? Jesus macht uns klar, wir können ihn nicht aus der Distanz abchecken. Vielleicht seid ihr gerade zum Abchecken da und sagt, okay, mal gucken, wie es mit diesem Jesus ist. Aber ihr könnt ihn nicht wirklich kennenlernen aus der Distanz. Nicht als moralisches Vorbild, als großer Lehrer von Weisheit oder Superstar der Nächstenliebe. Könnt ihr nicht einfach bewundern, ihr könnt nicht einfach nur sein Fan sein. Euer Hunger wird nicht gestillt werden, wenn Jesus einfach nur irgendwie interessant oder inspirierend für euch ist. Oder wenn ihr eben einfach über ihn nachdenkt und philosophiert. Ihr müsst ihn probieren. Ihr müsst ihn schmecken. Ihr müsst ihn kauen. Das ist was anderes, als einfach mal sich ein paar Gedanken über ihn zu machen. Ihr könnt nicht theoretisch wissen, ob er das wirklich ist, was er behauptet zu sein. Ihr könnt nur Gedanken machen, rausfinden. Ihr könnt es nur wissen, wenn ihr es ausprobiert, wenn ihr euch auf ihn verlasst und ihn probiert und schmeckt. Ja, Jesus sagt, ich bin das Brot, das lebendig macht. Und es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Ihm voll zu vertrauen und ihm beim Wort zu nehmen, ihm zu glauben, dass er wirklich der ist, der er sagt zu sein. Und dann kommt, dann werdet ihr satt, sagt er. Dann fängt das an, dann werdet ihr satt und ihr werdet leben. Was heißt das jetzt praktisch? Klingt schön, was ist es denn jetzt im Leben? Was heißt dieses Bild? Ihr stillt euren Hunger nicht mehr durch diese Sachen wie Genuss oder Anerkennung oder Erfolg. All diese Dinge, die ihr selbst tun müsst oder wollt, um euch irgendwie, ja, lebendig zu machen, satt zu kriegen, zu erfüllen, sondern ihr geht zu Jesus, auf die Knie, betet zu ihm und sagt, hier bin ich, ich vertraue dir vollkommen, ich will bei dir satt werden, nirgendwo anders. Ihr esst euch satt bei ihm. Wie denn? Ein Beispiel habe ich noch für euch. Ich habe eine Freundin, die ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen, ihr kennt die alle nicht, wirklich nicht. Die kann überhaupt nicht Nein sagen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch aus. Aber es ist nur ein Beispiel, ihr müsst euer dafür einsetzen. Sie fühlt sich nur gut, wenn sie es wirklich allen recht macht. Sie fühlt sich nur zufrieden, wenn alle glücklich mit ihr sind. Wenn sie für alle eine Gute ist, wenn sie für alle zuverlässig ist. Sie will gemocht werden, geliebt werden, anerkannt. Sie will immer da sein für andere. Dafür tut sie alles, dafür gibt sie alles. Ja, sie will sich letztlich satt essen am Lob und der Bestätigung, der Anerkennung der Leute. Da ist ihr Festmahl sozusagen. Und vielleicht daran, ihre eigenen Ansprüche zu erfüllen. Aber neulich kam sie zu mir und hat gesagt, ich bin mit dieser tiefen Sehnsucht und diesem unendlichen Hunger nach dieser Anerkennung zu Jesus gegangen. Ich sagte, und? Wie hast du es gemacht? Ich habe angefangen zu beten. Ich habe ihm alles gesagt, mein ganzes Herz ausgeschüttet, meine riesengroße Sehnsucht nach dieser Bestätigung, Anerkennung, Liebe, Annahme. Ich habe ihm all das gesagt und alle Enttäuschung, wo ich es nicht geschafft habe und alles, was ich mir so tief vom Herzen wünsche. Und auf einmal habe ich gesehen, wie er da steht und sagt zu mir, das gebe ich dir doch alles und noch viel, viel mehr. Das hast du alles, das brauchst du gar nicht von Leuten, ich gebe dir das alles. Du hast es schon mit mir. Und auf einmal hat es so einen Klick gemacht und hat gesagt, ich hab's. Ich bin so. Und dann hat sie es tatsächlich geschafft und einen Termin abgesagt und gesagt, ich kann nicht. Nein. Und sie hat die Leute echt enttäuscht und gesagt, ich bin raus. Und das Wunder dabei ist, sie war frei. Sie war zufrieden, glücklich, kein schlechtes Gewissen und musste sich nichts erklären und zurechtlegen in Gedanken und argumentieren und wie es doch ja doch vielleicht. Und nee, sie war frei. Sie hat Jesus geschmeckt. Sie hat ihn gekaut. Sie hat ihm so vertraut, dass er ihr wirklich, er war wirklich ihr Brot. Sie hat wirklich von ihm gelebt, nicht von was anderem. Und wir haben das zusammen gefeiert. Das war Freude, das war Leben. Das war schön. Also wir haben einen Hunger in uns, der so viel größer ist als alles, was uns irgendwie in dieser Welt jemand geben kann oder wir uns selbst geben können. Wo geht ihr hin mit diesem Hunger? Wo rennt ihr hin? Wie versucht ihr, satt zu werden? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen.